Richtig zu sich kam Cameron erst in der Halle mit dem Zellplasma. Hatte es keine Komplikationen gegeben? Doch. Bonifa erzählte ihm, dass der Weg ins Konstrukt nicht ohne Zwischenfälle verlaufen war. Tolot war ebenfalls gelandet, um sich zum schnellen Eingreifen bereitzuhalten. Pseudo-Ila hatte sich ihm in den Weg gestellt. Nach kurzer Diskussion, der Behauptung, dass Cam die Essenz des Vaters in sich trage und dass nur Bonifa diese auf das neue, anscheinend unbeseelte Zellplasma übertragen könne, waren sie beide durchgelassen worden. Eine von Pseudo-Ilas Sonden hatte Cam in einem Antigravfeld davongetragen. Tolot hatte bei den gelandeten Spacejets zurückbleiben müssen. Nun stand Cameron Rios in einem Kuppelsaal von geschätzt 50 Metern Durchmesser. Dominiert wurde dieser von einer riesigen Haube bronzefarbenen Metalls, die den Saal zu einem großen Teil ausfüllte. Eine Halbkugel innerhalb einer etwas größeren. Zwischen Innen- und Außenwand blieb ein kreisförmiger Gang von einigen Metern Breite. Das Metall spiegelte. Sie umrundeten die Innenkugel, hinter der sich offenbar das Zellplasma befand, auf der Suche nach den von Bonifa vermuteten Sextadim-Empfängern. Bedienelemente wie Schalter oder Eingabeholos existierten nirgends. Ebenso wenig gab es irgendwelche Anzeigen. Cameron hatte Aufnahmen Leni Hazards gesehen, die diese vom Konstrukt in seiner ursprünglichen Konfiguration gesendet hatte. Dieser Raum hatte aber keinerlei Ähnlichkeit mit den von ihr übermittelten Bildern. Das Feintuning, wie Tolots und Monkeys Leute den Vorgang nannten, hatte von der grotesken Albtraumhaftigkeit nichts zurückgelassen, außer blanken Flächen. Nach einigen Schritten baute sich eine Holoprojektion in der Gestalt einer jungen Frau vor ihnen auf, die Cameron als den Ila-Avatar wiedererkannte. Befehlend wies sie auf eine unscheinbare Stahlnadel, die aus der Plasmakuppel ragte. Das musste der gesuchte Empfänger sein.
»Der Vater verlangt die Herausgabe seiner Essenz«, behauptete sie.
Cameron nickte Bonifa müde zu. »Bringen wir es hinter uns.« Er wusste nicht, wie lange er aushalten würde. Mit bloßem Auge war, wie bei den Vorgängen zuvor, kaum etwas zu sehen. Bonifa nahm Cameron bei der Schattenhand, die andere legte er flach auf die Nadel. Das Mal an seiner Stirn glühte in dunklem Magenta, seine Augen waren geschlossen. Das war zunächst alles. Dann spürte Cameron die Veränderung. Schmerz, wie so oft, aber er kam in Wellen. Bonifas Mal waberte im selben Intervall. Der Wikonda lächelte.
»Ich höre den Gesang. Sie sind alle hier. Ein Bewusstsein nach dem anderen wechselt auf das Zellplasma. Bald werden alle Opfer Schrells in Sicherheit sein.«
Cameron hielt sich nicht für dumm, aber in jüngster Zeit geriet er zu häufig in Situationen, die sein Begriffsvermögen überstiegen. Technische oder wissenschaftliche Erklärungen für das, was geschah, gab es reichlich. Aber meist hatten die mit Psi-Energien, mit 5- bis 6-dimensionalen Interferenzen und dergleichen zu tun. Jemand wie Tolot und Lucy mochte da folgen, Bonifa sicherlich ebenso. Er selbst hatte es längst aufgegeben. Also verließ er sich auf Bonifas Wort. Er hatte keinen Schimmer, wieso das schwarze Mal rhythmisch pulsierte. Auch nicht, auf welche Weise der Wikonda die Ybsef-Konstanten durch das Metall auf das Plasma übertrug. Er hatte ein Grundverständnis der Hyperphysik, wie wohl die meisten terranischen Akademiker. Höhere Hyperphysik war für Cameron so gut wie Magie.
»Es funktioniert«, wusste er dennoch.
Im selben Maß, wie Bonifas Grinsen in die Breite wuchs, entströmte der Schmerz seinen Fingern. Aus der Pein wurde ein Brennen, dann ein Ziehen. Nach einigen Minuten hatte es sich zu dem vertrauten, schwachen Kribbeln zurückentwickelt. Er atmete auf. Dass etwas nicht stimmte, merkte er nur, weil die Holoprojektion von Pseudo-Ila flackerte. Bonifas Atem wurde schwer. Seine Finger quetschten die Schattenhand, bis die Knöchel hellgrau unter der tiefschwarzen Wikonderhaut hervorstachen und Cameron ausnahmsweise froh war, bis auf das Kribbeln kein Gefühl in der rechten zu haben. Dann, als hätte er sich verbrannt, ließ Bonifa die Schattenhand fallen.
»Der Keim! keuchte er. »Du musst ihn in dir halten, Cameron. Der Sirenengesang stockt.« »Was?« Cameron starrte die Hand an, die nun wieder hell leuchtete. In der Mitte der Handfläche tänzelten lichtlose Blitze. Aus ihnen formte sich ein winziger, tiefschwarzer Ball. Er erschrak. Cameron war erschöpft, müde und er fühlte sich seltsam alt, ja, aber nicht zornig. Der Ball hätte sich nicht formen dürfen. Normalerweise. Schmerzlich wurde ihm bewusst, dass er keinerlei Erfahrung mit aufgeladenen Zornesfunken hatte. Wie auch. Er war erst einmal mit einem solchen Keim in der Hand herumgelaufen, und das war so schief gegangen, dass er jede Wiederholung vermieden hatte. Die Aufladung stellte die gewohnten Regeln auf den Kopf. Die Katastrophe ließ sich nicht verhindern. Der Keim wollte aus der Hand entweichen, und es spielte keine Rolle, ob Cameron etwas dagegen hatte. Grob stieß er Bonifa beiseite. »Lauf!« Der Vikonda blieb wie erstarrt stehen. Der Ball wuchs. Bald hatte er die Größe eines Tennisballs, dann die eines Antigraf-Fußballs. »Atmen, Cam, atmen!« Er streckte den Arm fort von Bonifa. Mit geladenen Waffen zielte man nicht auf andere. Nie wieder. Hätte er nur vorhin so weit gedacht.